Herzlich willkommen bei The Transformers Talk, dem Podcast über echte Transformation, persönlich, organisatorisch und unternehmerisch. Wie ihr wisst, unterhalte ich mich hier mit Menschen, die Veränderungen nicht nur aushalten, sondern auch gestalten. Ziel ist es, voneinander zu lernen, neue Perspektiven zu gewinnen und die Herausforderung unserer verrückten, turbulenten VUCA-Welt irgendwie besser meistern zu können. Heute zu Gast ist Alexander Bowitzki, Vorstandsmitglied der Havesco-Gruppe und auch CEO von Jacques Weindepot, seine große Leidenschaft. Alex, großartig, dass du heute hier bist. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Heute ist eine besondere Version des Podcasts, muss ich sagen. Man sitzt selten mit einem Weinhändler zusammen. Und deswegen...
Erstmal, bevor es losgeht, erstmal...
Prost. Zum Wohl, cheers.
Ja, schön. Herzlich willkommen bei uns hier.
Dankeschön. Ja, wie nett. Mal wirklich eine andere Art des Podcasts. Und zwar, lass mal gleich anfangen mit einer ganz anderen Frage. Welche Flasche Wein hat dich denn zuletzt mal wieder überrascht? Was war denn mal irgendwie eine schöne, neue oder gute Flasche?
Ja, das ist, da erwischte mich natürlich, weil im Grunde bin ich fast jeden Tag überrascht, wenn ich mal irgendwo wieder irgendwas, was wir gerade als Aktion vielleicht im Sortiment nicht als Standardsortiment haben, sondern neu reinbringen, sind ganz viele Überraschungen dabei. Und Jacques lebt ja davon, so alle 14 Tage Neuvorstellungen zu machen.
Ja.
Und wenn du jetzt gerade einen deutschen Chardonnay, der ohne Holz ausgebaut war, den fand ich ganz interessant. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, unter 10 Euro, tolles Ding. Also richtig Spaß gemacht und hat mich überrascht, muss ich sagen.
Ja. Okay, also das Geschäftsmodell lebt auch immer wieder von Überraschungen und neuen Impulsen. Und
ja, total. Also natürlich gibt es Kunden, die ihren Wein gefunden haben und den immer wieder regelmäßig kaufen.
Ja.
Finden wir auch klasse, weil davon leben wir auch ein Stück weit. Aber um Kunden eben immer wieder auch dazu zu bewegen, zu uns ins Depot zu kommen, braucht es halt Innovation, braucht es neue, spannende Produkte, wo wir einfach sagen, komm und probier sie.
Ja.
Das ist der USP von Jacques. Ne? Hier alles ist da, ist geöffnet zum Probieren.
Ja.
Und dadurch kriegen wir die Leute in den Laden, sag ich mal. Nicht dadurch, dass wir immer mal wieder was Neues zeigen.
Ja. Okay. Sag mal, gibt es etwas in deinem Leben oder in deiner Karriere, deinem Werdegang, das unsere Zuhörer überraschen würde? Irgendwas, was man von dir nicht kennt, wenn man den CV liest.
Oha.
Oder gibt es was in deinem Leben, was dich irgendwie am Ende, was danach kam, geprägt hat und irgendwie einen tiefen Eindruck
gut geprägt sind? Das sind natürlich immer ganz viele kleine Elemente, die einen geprägt haben. Vielleicht hat mich beruflich mit am meisten geprägt. Ich bin sehr früh in so eine Gesamtverantwortung geschmissen worden von meinem damaligen Arbeitgeber Tchibo, um einen Testmarkt in UK aufzubauen.
Ja.
Ich hatte damals in England studiert und habe immer gesagt, wenn ihr irgendwann mal nach England wollt, denkt an mich.
Aha.
Und dann wurde ich mal eines schönen Abends zum damals Vorstand von Tchibo gerufen, gesagt hat, Mensch, Sie haben doch gesagt, England wird Sie interessieren, haben Sie nicht Lust? Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich. Wie lange habe ich Zeit zum Überlegen? Dann hat er gesagt, bis morgen früh wäre gut.
Ja,
wow. Und ja, dann musste ich es mit meiner Frau mal besprechen, ob wir uns das vorstellen können, mal eine Zeit lang nach England zu gehen und da beruflich zu wachsen. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, hat mich extrem geprägt natürlich, weil es einfach, ja, es war keine Transformation, sondern das war eigentlich so richtig Startup. Also so gefühlt mit einem Fallschirm auf der Insel abgeworfen und jetzt sieh mal zu, wir wollen ein paar Läden machen. Und nach dann 5 Jahren hatte ich irgendwie 40 Läden eröffnet und bin wieder zurück nach Deutschland. Und leider, muss man sagen, haben wir uns dann als Tchibo irgendwann entschieden, uns wieder zurückzuziehen aus dem Markt, weil wir festgestellt haben, dass eigentlich die Wachstumsmärkte in Osteuropa besser funktionieren als in Westeuropa. Was ein bisschen schade ist, wenn das eigene Baby dann wieder sozusagen von der Bildfläche verschwindet, aber definitiv was mich extrem geprägt hat, weil es eben eine ganzheitliche Verantwortung war, auch eine Organisation aufzubauen und so in Wachstum reinzugehen. Super spannend.
Ja, das glaube ich, das hört sich super spannend an.
Ich war eben noch keine 30 oder gerade 30, als ich darüber gegangen bin, das war schon sehr früh. Ja.
Cool, wenn du jetzt mit doch ein bisschen Abstand da zurückschaust und du sagst, das ist keine Transformation, also irgendwie ein Dickschiff, radikal den Kurs zu verändern, aber dennoch, ich meine, Startup ist ja auch was komplett aufzubauen, vielleicht nicht umzubauen, aber hat ja auch was sehr Transformatorisches irgendwie. Was waren denn, wenn du so zurückschaust, so die wichtigen Schlüsselqualitäten, die man genau in so einem Venture braucht, um was aufzubauen, um das zu verändern. Ich meine, damals standst du mittendrin, aber heute kannst du zurückschauen und sagen, Mensch, was ist denn da wichtig, damit sowas gelingt, damit Dinge sich verändern, in Bewegung kommen?
Ja, ich glaube, man braucht eine gewisse Furchtlosigkeit.
Ja, Mut.
Also ja, Mut, nicht zu viel übers Scheitern nachdenken, sondern mehr zu sagen, Mensch, wenn ich die Chance bekommen habe, dann wird das schon seinen Grund haben. Irgendjemand hat anscheinend was gesehen, sagt, der wird das können. Mhm. Im Nachhinein betrachtet, es war natürlich ein Startup innerhalb eines Konzerns und das war vielleicht dann auch die besonders spannende Geschichte, dass ich sag mal, so ein großes, ja wirklich riesengroßes System gesagt hat, wir wollen mal gucken, ob wir das nicht woanders auch hinkriegen können, aber dann wirklich wieder von null anzufangen, natürlich mit dem Riesensystem im Hintergrund. Mhm. Aber deswegen haben sie wahrscheinlich dann jemanden gesucht, der eben das System schon gut kannte, aber trotzdem so diesen unternehmerischen Mut dann trotzdem mitbringt und vielleicht muss man auch sagen, Blauäugigkeit, dann in die Dinge loszurennen und nicht so viel zu überlegen, was alles schiefgehen kann.
Das finde ich super spannend, weil ich kann mir vorstellen, dass gerade jetzt in dieser Zeit der digitalen Welt und AI und alles, was da so um uns herum gerade passiert, ja auch eine Menge große Unternehmen immer versuchen, wieder neue Wege zu gehen, Dinge auszuprobieren. Und was du jetzt beschreibst, also auf der einen Seite was Neues aufzubauen, aber in einem Rahmen, in einem Konzern oder einem Gruppenkontext immer größerem, hört sich für mich so fast so ein bisschen an wie Fluch und Segen zugleich. Also auf der einen Seite Vorteile und Nachteile. Was braucht es dafür? Also worauf kommt es da an, dass sowas gelingen kann? Was
glaubst du? Ich glaube, es braucht so ein bisschen das Verstehen beider Seiten. Wir haben das auch vor ein paar Jahren bei Jacques selber miterlebt, wie es eben auch gerade nicht funktionieren kann, weil wir ein kleines Startup im Konzern hatten, in Weinladen auf St. Pauli, der auch aus einer fixen Idee heraus entstanden ist. Eine Mitarbeiterin, die eben wirklich gesagt hat, ich will jetzt mal loslegen. Und letztlich haben wir dann gesagt, das scheint Retail zu sein, vielleicht ist das multiplizierbar. Lass Jacques doch die Regie sozusagen übernehmen da. Und die große Geschichte, die damals eben nicht funktioniert hat, ist, dass wir nicht auf beiden Seiten klar genug gemacht haben vorher, so was bedeutet das jetzt? Sowohl für das kleine Startup in so eine Konzernstruktur reinzugehen und zu sagen, jetzt kann man nicht nur mal eben machen, sondern man sollte sich vielleicht mal 2-3 Leuten abstimmen und sich auch an gewisse Prozesse halten, die schon da sind. Und auf der anderen Seite, auf der Konzernseite auch eine Toleranz dafür zu entwickeln, dass da etwas ist, dem man eben nicht den Riesenapparat einfach überstülpen darf, weil es dann einfach platt ist
das
und getötet ist.
Dann erdrückt sozusagen.
Und dieses gegenseitige Verständnis, das muss irgendwo da sein. Und das hat viel mit Erwartungsmanagement zu Anfang zu tun, mit Kommunikation, mit dem Verständnis dafür, dass das eben zwei wirklich unterschiedliche Welten sind. Die Startup-Welt und die Konzernwelt. Mhm. Und wenn man die zusammenbringen will, dann braucht es sehr viel gegenseitige Toleranz. Und nicht ein gegenseitiges, das ist Sand im Getriebe aus dem Konzern und auch das ist ja alles eine Behörde aus Sicht des Startups. Dieses Zusammenführen, dafür braucht es sicherlich Menschen, die auch eine gewisse Frustrationstoleranz haben auf beiden Seiten, aber sich vor allen Dingen auch bewusst darauf einlassen, dass es eben was anderes ist als nur die Konzernwelt.
Also ich halte nochmal fest, die Führungsqualitäten hat was mit Mut, also Furchtlosigkeit zu tun, aber auch ein gutes Gefühl für das kleine System, Startup, aber auch das große System, Konzerngruppe, also das irgendwie zu verstehen, was es dafür braucht. Was gibt es noch, um deiner Meinung nach, jetzt wieder zurück, diese 50 Läden mit einem Team aufzubauen? Ja. Worauf kommt es jetzt im Rückblick darauf an? Was meinst du, was ist wichtig, damit sowas gelingen kann? Ich meine, das war ja durchaus erfolgreich, auch wenn Konzern gesagt hat, wir machen doch wieder einen anderen Weg. Aber dieses Geschäft aufzubauen, was braucht es dann noch?
Ich glaube, es braucht Mut haben wir schon gesagt. Ich glaube, es braucht diese Hands-on-Mentalität, dass man nicht sagt, wir machen einen Plan und dann verteilen wir die Aufgaben, sondern
probieren,
im Grunde selber machen, losrennen, Leute mitreißen. Ich sage mal, lieber vorweggehen, als von hinten zu schieben. Dann in dem Moment ist sicherlich das Richtige. Und eine klare Idee zu haben, trotzdem, wo die Reise hingehen soll. Und damit nimmt man dann die Leute mit.
Nordstern.
Ja, Nordstern. Ich glaube, das muss keine Riesenvision sein oder so, wo man sagt, jetzt in 20 Jahren dann sind wir sondern es einfach sagt, was wollen wir jetzt? Was wollen wir in den nächsten 3 Monaten? Wollen wir diesen Laden schaffen? Komm, wie kriegen wir das hin? Und jetzt packen wir an und dann wirklich auch im Zweifel dann selber bis spät in die Nacht an den Dingen mitarbeiten und damit auch ein Team mitzureißen und zu motivieren, zu sagen, jawohl, wir geben wirklich alles, damit wir dieses Ziel dann auch in kurzer Zeit erreichen. Ja.
Verstehe. Ich würde gerne mal von meiner Seite so eine Perspektive einbringen. Wir haben das ja häufig auch, dass wir dann unsere Kunden auf so einem Weg begleiten dürfen.
Ja.
Und ich finde das einen super interessanten Punkt. Also genau wie du sagst, Nordstern, nicht die ganz große Full-Fledged 10, 20 Jahre Vision, bla bla bla. Aber schon irgendwie, was wollen wir denn mal sein in 2, 3 Jahren? Und dieses Schneiden dann in Häppchen, also Slice the Elephant, also in und die nächsten 3 Monate, was wollen wir da gemeinsam als Team jetzt wuppen? Wo wollen wir da hin?
Ja.
Dass man auch Erfolge schafft und die Dinge spürt, wie man vorankommt, das haben wir auch erleben dürfen an der Seitenlinie, dass es verdammt wichtig ist. Also so hörte sich das eben an, auch so ein bisschen, wenn ich das
interpretiere
ich zu viel.
Die kleinen Erfolgserlebnisse dann auch immer zu feiern. Also das im Grunde kennen wir das ja so aus der Softwareentwicklung mittlerweile, dass man immer in Sprints arbeitet und sagt so, komm, jetzt lass uns losrennen. Das kann man schon übertragen auf viele, viele andere Themen auch.
Okay.
Also nicht nur zu sagen, so jetzt alle laufen los und die wissen schon, wo sie hinlaufen und nach einem halben Jahr gucken wir mal.
Du hast eben ein Beispiel, das wäre eine Frage gewesen, es sei denn, dir fällt vielleicht noch was anderes ein. Kennst du ein Beispiel aus deinem Schaffensweg, wo du irgendwie Transformation, Veränderung bewirken wolltest, aber du eingestehen musst, shit, es ist mir, es ist uns, es ist nicht gelungen. Also fällt dir da noch was ein?
Ja, dieses kleine Beispiel mit dem Weinladen, das war tatsächlich so, dass wir dann nach einer gewissen Zeit gesagt haben, es funktioniert nicht. Ne? Wir kriegen die zwei Welten nicht zusammen. Und da haben wir der Steffi Döring damals gesagt, hier sind die Schlüssel.
Okay.
Ich werde glücklich.
Aber wahrscheinlich hast du mal auch irgendwo anders was erlebt, wo irgendwie was nicht funktioniert hat. Und was mich interessieren würde, ist das Thema Widerstand.
Ja.
Also wenn man Dinge verändert und Menschen auch aus der Komfortzone holen möchte, muss, das ist ja nicht einfach für Menschen, für Teams, für die Organisation. Wie siehst du dieses Thema? Wie geht man da vielleicht optimal? Ja. Was kann man tun, muss man was tun? Also was?
Man muss, man muss was tun. Also es hat unheimlich viel mit Kommunikation zu tun. Also Leute mitnehmen, ganz viel auch, so mache ich es eigentlich, ganz viel 1-zu-1 Kommunikation. Also nicht nur sich vor die große Mannschaft stellen und eine Präsentation abhalten, sondern wirklich Leute im Einzelgespräch mitzunehmen und auch ein Gespür dafür zu entwickeln. Kriegt man sie zu packen? Wollen sie den Weg mitgehen? Oder ist das Beharrungsvermögen so hoch, dass man dann auch relativ schnell die Entscheidung dann fällen muss, vielleicht kann man den Weg gar nicht gemeinsam gehen. Also ich glaube, das ist auch wichtig, auch diese Entscheidung schnell zu fällen, um nicht zu sagen, Mensch, jetzt haben wir uns 2 Jahre gequält und haben nicht so richtig vorwärts gekriegt, das ist dann auch nicht gut.
Was hältst du von der Hypothese? Wir bei TRE sprechen öfters mal darüber auch, dass Widerstände dazu gehören zur Transformation und auch verdammt wichtig sind, also auch hilfreich sind, hilfreich sein können. Aus vielerlei Hinsicht, dass vielleicht doch da was ist, was irgendwie gelöst werden muss. Was vielleicht aber auch manchmal bedeutet, dass Menschen, wenn sie sich verändern wollen und müssen, aber auch mal erstmal an den Punkt kommen müssen, auch Widerstand zu äußern, zu sagen, da zwickt was, da tut was weh, da knirscht was. Und erst wenn ich mich gehört fühle durch jemanden wie dich als CEO, als Leader, habe ich das Gefühl, er nimmt mich ernst, er nimmt mich wahr und berücksichtigt auch meine mehr oder weniger gerechtfertigten Zweifel beispielsweise.
Ja, ja.
Ist das wichtig deiner Meinung
nach?
Das
halte ich absolut für wichtig. Also es geht ja auch ganz häufig darum, habe ich eigentlich immer dann erlebt, wenn ich irgendwo Veränderungen angestoßen habe, dass das natürlich ganz häufig dazu führt, dass Menschen so aus dem Bauch heraus sagen, meine bisherige Leistung wird in Frage gestellt. So. Und dieses Gefühl muss eben überwunden werden.
Total.
Dass wir sagen, wir gucken gar nicht nach hinten. Es geht gar nicht darum zu sagen, ui, das war aber schlecht.
Ja.
Sondern es geht darum zu sagen, wo wollen wir denn zusammen hin?
Ja.
Und natürlich kann das für Einzelne heißen, okay, das, was ich die letzten 10 Jahre gemacht habe, ist jetzt nicht mehr gefragt oder ist jetzt nicht mehr richtig. Heißt aber nicht, dass es die letzten 10 Jahre falsch war.
Absolut.
Und dieses Verständnis auch mitzubringen, und das kriegt man letztendlich in diesen 1-zu-1 Gesprächen, glaube ich, dann hin. Den Leuten wirklich das Gefühl auch mitzugeben, es geht hier gar nicht darum, deine Lebensleistung in Frage zu stellen, sondern es geht darum, den nächsten Schritt zu gehen als Organisation. Also lass uns viel mehr nach vorne gucken und viel weniger nach hinten.
Ja.
Aber lass uns trotzdem deine Erfahrungen mitnehmen, die du mitgenommen hast über die Zeit.
Und trotzdem, glaube ich, menschlich, ich finde es wunderbar, einen Punkt, den du gerade beschreibst. Und ich glaube trotzdem, dass es menschlich ganz wichtig ist, das dem zuzuhören, weil ich kenne das, jeder wahrscheinlich, mehr oder weniger, auch ich, wenn ich irgendwie meine Themen in Frage gestellt, wenn ein natürlicher Reflex ist, wieso, das, da gab es doch Gründe und ja, ja, viel, genau, Rechtfertigung.
Das ist erstmal so eine Rechtfertigungsgeschichte.
Oh, genau. Und irgendwie muss es aber doch trotzdem mal raus und es muss angenommen werden. Und dann kann ich es auch hinter mir lassen, wenn ich das irgendwie einordnen kann. Ich finde das, glaube ich, ein ganz wichtigen Punkt, den du gerade erwähnt hast, ist, damit umzugehen. Ja,
das hat damit auch damit zu tun, im Zweifel auch zu verstehen, warum Dinge in der Vergangenheit so entschieden worden sind, wie sie entschieden
sind. Um zu lernen, ne? Um auch nach vorne hin.
Ja. Möglicherweise sind ja Dinge, die man jetzt vor der, ich sag mal, nach vorne gerichtet vor der Brust hat oder so, sind vielleicht in der Vergangenheit schon mal diskutiert worden.
Ja.
Muss ja nicht heißen, dass man wieder zum gleichen Ergebnis kommt.
Total.
Aber zumindest die Argumente kann man wieder rausholen.
Ne? Absolut.
Also das ist schon wichtig. Und das ist, glaube ich, auch eine Wertschätzung gegenüber den Leuten, die eben die Strecke vorher gegangen sind.
Ja.
Und nicht zu sagen, das ist alles wertlos, sondern lass uns gucken, was gelernt wurde und lass uns aber einen neuen Aspekt oder eine neue Nuance reinbringen.
An der Stelle vielleicht auch mal ein Anekdötchen beziehungsweise ein Erlebnis, was wir hatten bei einem Kunden, auch im Executive Team auf diesem Weg, einen neuen Weg zu entwickeln. Und da gab es einen altgedienten Haudegen, der also auch wahrscheinlich in dem tiefen operativen Kerngeschäft so kompetent war wie keiner in dem Executive Team.
Ja.
Der allerdings auch 3 Jahre vor seiner Pensionierung war. Mhm. Und der hat in diesen ganzen, in den ersten 2 Workshops permanent im Grunde genommen reingebracht. Der Klassiker, den wir haben wir schon 100 Mal versucht.
Das kennen wir schon.
Und das Interessante war, was sich dann rausgestellt hat, dass dieser Mann eigentlich nur eins wollte in diesem Kreis.
Mhm.
Die Anerkennung und die Sicherheit, dass das die letzten 20 Jahre, was er da, und er war ein maßgeblicher Teil für den Aufbau dieses Geschäftes, dass das nicht falsch war und nicht umsonst war.
Ja, ja.
Und der Owner des Businesses war mit in dieser Runde und hat das sehr gut verstanden und hat auch zurückgespielt, dass ohne ihn diese Gruppe nie da wäre, wo sie heute ist, mit hoher Wertschätzung. Und in der zweiten und dann schon in der dritten Workshop-Serie hat sich alles gelöst, weil er sich angekommen fühlt, hat gesagt, hey, hier geht's nicht um mich, um die Vergangenheit, um mein Lebenswerk. Hier geht's eher darum, von mir zu lernen und zu schauen, dass es nach vorne ging. Und das war für mich also eye-opening, diese Erfahrung zu machen. Und das war ein sehr tolles Geschick dieses Eigentümers, der die Sensorik dafür hatte, den Mann mitzunehmen und aufzufangen und eben nicht, wie normal der Reflex ist, wenn man das hört, haben wir alle schon gehört, da dreht man ja durch. Ja, genau das. Ne?
Genau deswegen haben wir hier den Stillstand.
Genau. Also interessant, ne, wie man doch, ich finde es schön, was du sagtest, doch ganz individuell auf die Menschen eingehen muss, um sie mitzunehmen. Ja. Mal vielleicht ein bisschen größer noch gedacht.
Ja.
Ihr seid ja in einem spannenden Markt, der Weinmarkt.
Oh ja.
Genau, apropos.
Prost, bei
genau, richtig. Zum Wohl.
Mhm.
Lecker. Wenn du also auf diesen euer Markt schaust, diesen Weinmarkt, diesen Alkoholmarkt, ich weiß gar nicht, wie man ihn genau nennt, was sind denn deiner Meinung nach so die größten Herausforderungen in den nächsten Jahren? Was wisst ihr schon, was spürt ihr schon, was passiert da gerade?
Wir spüren sehr deutlich eigentlich 3 Effekte, kann man sagen. Wir haben natürlich jetzt, ich sag mal, wirtschaftlich ist ein bisschen wackelige Situation und wir verkaufen ein Produkt, was nicht überlebenswichtig ist. Das heißt, Menschen, die ein bisschen auf den Geldbeutel gucken müssen, werden im Zweifel etwas weniger Premium-Wein. Wir verkaufen Premium-Weine. Das ist in Deutschland leider jenseits von 5 Euro ist Premium. Werden da im Zweifel etwas zurückhaltend sein. Das spüren wir. Das wird potenziert durch 2 weitere Effekte.
Aufgrund der Konjunkturlage, also dass Leute einfach ein bisschen kosten, also preissensibler
sind.
Genau,
Preissensibilität, verharren auf Preispunkten. Das sehen wir sehr deutlich, dass Kunden eben bei Produkten, wo ich nicht ausweichen kann, das Päckchen Butter, also da kann ich natürlich wunderbar, da regen sich alle sogar auf, aber die Inflationseffekte, die gehen einfach mit, der Preis geht hoch. Bei Wein gehen die Preise auch hoch. Aber ich kann ausweichen im Zweifel auf ein Produkt, was weiterhin auf meinem Preispunkt ist. Also das sehen wir, nicht? Wenn jemand sagt, mein Grauburgunder soll 7,99 kosten und meiner kostet jetzt mit einmal 8,99, dann suche ich mir einen anderen für 7,99.
Verstehe.
Also diesen Effekt, den sehen wir, also verharren auf Preispunkten.
Okay.
Dadurch gefühlt natürlich ein qualitatives Downtrading am Ende, gegen das wir anarbeiten müssen und wollen. Aber das wird eben potenziert durch 2 weitere Effekte. Das eine ist ein demografischer Wandel, den wir haben. Wir leben im Moment noch ganz gut von den Babyboomern. Und Generation X wird uns vielleicht auch noch helfen eine gewisse Zeit, aber dann ist halt irgendwann vorbei. Dann sind am Ende einfach nur noch halb so viele Leute da. Und wenn wir gucken, wie junge Generationen, Gen Z und noch drunter, Alkohol konsumieren, ist signifikant weniger. Ja. Pro Kopf.
Sind Körper gesundheitsbewusster? Sind
Gesundheitsbewusstsein, da einfach, ja. Natürlich ist das auch eine, ich sag mal, eine Karriere, die man durch sein Leben macht. Natürlich insbesondere im Weinbereich, im Premium-Weinbereich, hat auch mit Einkommenszuwächsen und Lebenserfahrung zu tun, dass man da trinkt. Aber es sind weniger Leute, die weniger trinken.
Ja.
Und wir haben einen wirklich spürbaren Gegentrend gegen Alkohol aktuell. Also wir sehen das in der öffentlichen Wahrnehmung, das, was vor ein paar Jahren noch, ich sag mal, absolut salonfähig war, dass man sagte, auch so ein Gläschen Rotwein am Abend ist ja eigentlich eher gesundheitsförderlich, ist gut fürs Herz und so. Das wird aktuell in der öffentlichen Wahrnehmung komplett konterkariert und man sagt ihm, es gibt keine sichere Menge Alkohol und es ist eben gesundheitsschädlich, egal wie viel du trinkst. Und das macht sich bemerkbar. Ne? Es macht sich bemerkbar, nicht, dass wir jetzt den Absatz halbieren, aber es macht sich eben in den kleinen Prozentsätzen bemerkbar. Und es macht sich auch bemerkbar, wenn wir sagen, ja, frühzeitig dann in das Thema alkoholfreie Alternativen auch reingegangen, alkoholfreie Weine, entalkoholisierte Weine, die natürlich qualitativ jetzt auch immer besser werden, ähnlich wie mit alkoholfreiem Bier, das hat auch seine Zeit gebraucht.
Ja.
Bei Wein geht das viel, viel schneller und wir sehen da Wachstumsraten dreistellig. Also das ist gigantisch, wie dieser Markt hochgeht, natürlich von einem Minimalniveau.
Ja.
Aber sind heute schon teilweise, also bei Jacques schon um die 3% des Gesamtumsatzes, den wir mit alkoholfreien Weinen machen.
Okay.
Von null vor 2 Jahren.
Okay, also das heißt wirklich Konsumverhalten, Markt per se ändert sich.
Ja.
Wie sieht's aus mit anderen, sag ich mal, Disruptoren oder Disruptionen im Sinne von, du warst ja auch mal, glaube ich, im Fashion-Retail, ne? Oder so?
Ja, Kosmetik habe ich eine Zeit gemacht.
Ne? Im Fashion-Bereich, da sind die Sheens, die Temus, die da rein, also mit ganz anderen Geschäftsmodellen, die den Markt richtig aufmischen. Wie sieht's in eurem Markt aus? Gibt es da auch so Disruptoren, die irgendwie den...
Ja, also was Geschäftsmodelle betrifft, haben wir wenig Disruption gesehen. Also da sind vielleicht am ehesten noch so Marktplatzmodelle etwas, was uns, ich sag mal, interessiert. Da gucken wir drauf. Betreiben es auch selber mit Wir Winzer, haben eine Marktplatz-Plattform und auch Havesco als der Versender Havesco macht mehr und mehr Marktplatzgeschäfte auch. Das ist sicherlich interessant. Eine große Disruption einfach auch von den Marktbedingungen her ist das immense Steigen von Logistikkosten, was einfach auch dazu führt, dass wir natürlich in einem Preisbereich, in dem wir heute, sagen wir, das große Volumen verkaufen, irgendwo zwischen 7 und 15 Euro, es immer schwerer haben werden, profitabel Online-Business zu betreiben. Das heißt, da müssen wir uptraden, da müssen wir teurer werden. Im Stationären ist es noch ein bisschen überschaubarer, bei der Paletten liefern, es geht. Aber diese Stückkosten der Logistik sind sicherlich was den Markt schüttelt im Moment. Ja.
Okay. Das heißt jetzt für Havesco als Gruppe mit euren verschiedenen Formaten und Kanälen von klassisch Versand, aber jetzt auch Marktplatz, bisschen reinen Marktplatz, wir Winzer, bisschen zu Jacques mit natürlich auch Distanz, aber auch einem großen, dichten Netzwerk Wein zu testen, zu probieren. Also ihr habt ja da verschiedene Kanäle und Formate am Start, was ja schon mal für Stabilität sorgt, als jetzt so sehr spitz zu sein. Aber vor diesem Hintergrund der Marktentwicklung gesamthaft und auch den Logistikkosten, was heißt das für euch? Was ist, sag ich mal, Risiko und Chance? Was ergibt sich daraus für Havesco? Oder wo sind eure Stoßrichtungen, in die ihr weiter reindenken wollt oder agieren wollt oder so?
Ich glaube, es sind mehrere Richtungen. Sicherlich auch differenziert nach Geschäftsmodellen. Ich glaube, was ein gemeinsamer Treiber für alle Geschäftsmodelle ist, dass wir uns über unsere Sortimente Gedanken machen müssen. Wir haben eine große Kundenbasis und sind wir in der Lage, ich sag mal, unsere vom Wein uns zu verbreitern in Richtung Genusssortimente. Dass wir einfach sagen, das, was wir heute an Wein Absatz verlieren, können wir vielleicht durch alkoholfrei, andere Alternativen, durch Olivenöl, was weiß ich, man drumherum denken kann, auffangen, dass wir dort, ich sag mal, demselben Kunden einfach einen anderen Warenkorb dann am Ende dann verkaufen. Das ist eigentlich für alle Geschäftsmodelle relevant. Die Online-Geschäftsmodelle müssen sich eben genau zurechtlegen, was sind die am Ende, was ist die Struktur der P&L, die noch funktioniert. Also welche Warenkörbe brauche ich, welche Flaschendurchschnittspreise brauche ich.
Und wie muss das Operating Model dann da unten drunter sein?
Wie ist das Operating Model da drunter, genau. Und für den Stationärhandel heißt es für mich auch sehr stark, wir sind mit Jax natürlich schon der Marktplatzhirsch, kann man sagen, in Deutschland im Stationärhandel eigentlich nur. Wir sehen unsere Wettbewerber eigentlich eher im Lebensmitteleinzelhandel, die in der Vergangenheit auf dem Thema Wein natürlich auch Gas gegeben haben, wo wir aber jetzt so ein bisschen auch sehen, dass da eher Flächen reduziert werden, weil einfach die Flächenproduktivität dann nicht ganz so hoch ist. Das ist, glaube ich, unsere große Chance, dass wir in diesem Stationärmarkt, der sich eben im Bereich oberhalb von Discount preislich, hohe Qualität, gute Sortimente, gute Beratung,
gute Value sozusagen,
dass wir dort den Markt eben auch ein Stück weit konsolidieren, also dort in Wettbewerbsverdrängung auch wirklich reingehen. Es gibt natürlich noch eine ganze Menge auch individuelle Vinotheken über Deutschland verteilt und ein paar kleinere Ketten. Und mit denen müssen wir uns eben auseinandersetzen. In der Vergangenheit haben wir gesagt, wir können gut nebeneinander leben. Möglicherweise müssen wir jetzt schauen, dass wir auch gucken, dass wir den einen oder anderen einsammeln.
Wenn das verstehe ich, wenn ich das richtig verstanden, in eurem Konzept ist sowas ja auch ganz gut möglich, weil ihr ja ein Partnermodell habt, ne? Wo ihr Partner mit aufnehmt und eigentlich dann doch durchaus eine Win-Win-Situation daraus entsteht. Sonst funktioniert es ja langfristig.
Absolut. Also wir haben ein Modell, manche sagen immer Franchise, es ist aber kein Franchise, es ist vom technischen Modell her eine Handelsagentur. Das heißt, wir stellen den Laden zur Verfügung, wir stellen die Ware rein und unser Betreiber kriegt eine Provision für das, was er verkauft, muss davon sein Personal bezahlen. Das ist also, sagen wir mal, eine risikolose Selbstständigkeit, weil ich keine große Kapitalbindung oder irgendwas habe. Und das ist natürlich gerade für Leute, die heute schon im Weinbusiness sind, vielleicht mit einem eigenständigen Laden, ist es ein großer Schritt, dahin zu gehen, zu sagen, ich habe einen starken Partner, der mir letztlich meine Kapitalbindung erleichtert. Ja. Ich kann mich auf das konzentrieren, was ich besonders gut kann, nämlich einen Kunden bedienen. Ja. Das ist ein tolles Modell. Ja.
Cool. Dann vielleicht noch mal ein bisschen rausgezoomt, also quasi aus deiner Vorstandssicht auf Kanalformat, markenübergreifend. Nicht nur Beziehung auf euch jetzt, aber so insgesamt vor solchen Herausforderungen, die ja doch fundamental sind und ihr spürt sie ja sozusagen im Markt, was da passiert. Worauf kommt es? Was muss in einer Organisation passieren, damit die Leute da solche Herausforderungen, dass eine solche Organisation dann auch solche Herausforderungen annehmen kann?
Ja, ich glaube.
Oder Antworten finden kann.
Ich glaube, es muss eine Kultur da sein, die, wie soll man das nennen, eine Fehlerkultur. Nicht? Also man muss ja wieder in eine Dynamik reinkommen, Dinge auszuprobieren. Wir wissen heute nicht, welche Sortimente in der Zukunft richtig sind. Nicht? Wir können da ganz viel Marktforschung betreiben und so weiter, aber am Ende werden wir das nur hinbekommen, indem wir Dinge schnell ausprobieren, lernen, uns weiterentwickeln, immer wieder ändern, um dann, sagen wir, den Schritt in die Zukunft dann auch zu gehen. Und diese Kultur muss im Unternehmen da sein. Ich sage meinen Mitarbeitern immer, frag nicht um Erlaubnis, sondern bitte hinterher um Entschuldigung, wenn es schiefgegangen ist. Das ist eigentlich der Weg, weil sonst wir kommen nicht vorwärts, wenn wir alles erstmal tot diskutieren am Tisch und alle Eventualitäten durchdiskutieren, dann ist die Marktchance vielleicht längst vorbei. Sondern wir müssen schnell sein, wir müssen agil sein. Es ist nicht leicht, eine Organisation, die zugegeben auch erfolgsverwöhnt war in der Vergangenheit und gesagt hat, wir haben ja ein System, das hat immer gut funktioniert und da kommt natürlich schnell so eine Mentalität auf, wenn da mal ein Jahr der Umsatz ein bisschen zurückgeht, dass man sagt, naja, das wird schon wieder, nicht? Also es ist Ukraine-Krieg und so weiter, wenn das mal vorbei ist, dann wird alles wieder gut. Ja. Wir sehen unterliegende langfristige Trends, die uns ganz genau sagen, das wird nicht von alleine wieder gut.
Okay.
Und deswegen dazu gehört müssen
Neugierde
wir,
und genau, Dinge ausprobieren.
Brauchen wir diese Dynamik und wir dürfen aber nicht in eine Angststarre verfallen und sagen, oh Gott, wir sehen immer nur Minus, Minus, Minus und wir reagieren mit Sparen. Weil das kann ja auch eine schnelle Reaktion sein. Ist auch wichtig. Profitabilität zu sichern ist absolut wichtig. Aber nicht als Selbstzweck, sondern Profitabilität zu sichern, um Spielraum zu haben, sich weiterzuentwickeln. Weil jede neue Entwicklung kostet am Ende auch wieder Geld. Und wenn ich dieses Geld irgendwann erstmal nicht mehr habe, weil ich mich nicht um meine Profitabilität gekümmert habe vorher, dann wird es irgendwann schwer.
Interessanter Punkt, weil ich glaube, dieses Thema Fehlerkultur und mutig sein und Dinge ausprobieren, neugierig sein, das hört man ganz häufig natürlich. Mhm. Und ich muss aber auch sagen, dass es sehr, da fällt mir immer so ein Bild ein. Der Fisch stinkt von oben oder vom Kopf oder wie man das nennt. Ja. Genau. Was ich damit sagen will, ist, sehr häufig kann man beobachten, finde ich, dass Leader genau das einfordern, aber ihr eigenes Handeln nicht ausreichend anpassen. Das heißt also, wenn dann Fehler passieren, dann antanzen, sagen wir, wie konnte das passieren? Und dann wird ein Riesending draus gemacht. Also man predigt auf der einen Seite, wir müssen Dinge ausprobieren, Fehler machen und so weiter. Aber wenn der Fehler dann passiert, dann heißt es, wer ist dafür verantwortlich? Was ist denn hier los? Ja. Wie ist das bei euch? Wie geht ihr damit um?
Ja, man kann es nur leben. Ne? Also das ist, ich kenne das auch. Also mehrfach dann in Organisationen reingekommen, wo eben vorher vielleicht nicht diese Fehlerkultur geherrscht hat, ne? Und wo ich dann eben schon merke, dass dieses, wir suchen dann doch immer den Verantwortlichen oder so, dann unheimlich dazu geführt hat, dass so eine zweite Führungsebene aus der Entscheidungsfreudigkeit rauskommt.
Total.
Ne? Weil die alle immer sagen,
keinen Fehler machen wollen.
Ich mache mal immer so bis zur Entscheidungsvorlage und dann wird es schön hochdelegiert und dann soll der Chef doch entscheiden, nicht? Weil dann ist der am Ende dann auch schuld, nicht? Dass es nicht funktioniert hat. Aber wenn man dann irgendwann wirklich, also ich versuche dann immer konsequent die Leute zurückzuschicken und zu sagen, ich kann die Entscheidung nicht besser fällen als du. Du hast jetzt den ganzen Weg dahin gemacht, jetzt entscheide selbst.
Ja.
Aber natürlich geht es nur über die Zeit, dass die Leute dann auch merken, dass sie nicht den Kopf abgerissen kriegen, wenn es dann schief geht.
Genau, exakt.
Und das kann man predigen, aber man muss es vor allen Dingen leben.
Ja, genau.
Das glaube ich, ist absolut. Also ich glaube auch, also habe ich auch selber genug erlebt in meiner Zeit, dass es dann eben gerade in Zeiten, wo eben der wirtschaftliche Druck da ist, dann eben diese Nervosität dann gibt und dann wird natürlich vielleicht auch schnell mal ausgeteilt, was eigentlich nicht richtig ist dann in dem Moment.
Ja, das ist,
wird wieder Kreativität erstickt, es wird Selbstständigkeit erstickt und so. Das ist immer falsch.
Total, absolut, ich verstehe. Und ganz besonders dort in solchen schwierigen Zeiten ist es wichtig, diese Art der Führung zu leben. Ich finde das.
Man muss auch Ruhe bewahren. Also das ist, ich weiß nicht, wird mir immer gerne nachgesagt, dass ich ein hohes Maß an Gelassenheit an den Tag lege. Aber ich glaube, es ist wichtig in der Führung nicht am Kopf in Panik zu verfallen.
Total.
Weil das trägt sich so schnell durch die Organisation durch.
Ja.
Natürlich ist es eine feine Linie. Es braucht ja schon auch eine Dringlichkeit in den Themen. Nicht? Und wenn man zugelassen ist, dann führt es vielleicht auch dazu, dass alle sagen, naja, ist ja nicht so schlimm und wir machen mal so weiter. Also
und wahrscheinlich
diese Linie zu finden zwischen Dringlichkeit und aber trotzdem der Gelassenheit zu sagen, wenn ein Fehler passiert, ja komm, schwamm drüber, besser machen.
Also witzig, man kann es immer so schön verkürzen und es gibt ja ganz viele Beispiele auf der einen und auf der anderen Seite und irgendwie, ich erinnere mich, weil du das jetzt gerade sagst, Gelassenheit und Zuversicht, ich glaube, es ist sehr wichtig, aber ich glaube, es ist auch sehr stark abhängig von der vorherrschenden Kultur und dem Gesamtkontext.
Ja, klar.
Man weiß ja also schön, wie heißt der Growth, Andy Grove von Intel, hat man gesagt, only the paranoid survive. Ja? Da glaube ich, war das mit der Gelassenheit ein bisschen anders.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, in the long run, kann man zumindest in den letzten Jahren sehen, dass Intel da nicht auch seine Probleme hatte.
Ja.
Wo auch immer diese Gründe herkommen und wie auch immer, was in welchem Kontext passt. Aber ich glaube schon, dass von der Führung eine Zuversicht, ein Vertrauen ins Team, auch in sozusagen in das Abgeben von Aufgaben, Themen, Empowerment, Enablement und dann auch hinter dem Team stehen und zu sagen, okay, hat nicht geklappt, was lernen wir daraus, was können wir anders machen?
Ja.
In diesen verrückten VUCA-Zeiten, ich glaube, da ist kein einzelner Leader mehr klug und stark genug, die Probleme alleine zu lösen.
Ja.
Er braucht gute Teams herum. Und das schaffe ich nur, genau wie du sagst, indem ich delegiere, indem ich auch eine gewisse Zuversicht und eine Gelassenheit und nicht morgen rechts und übermorgen links und dann alles wieder stopp und wieder rückwärts.
Ja, ja.
Also da so eine Kontinuität mitzubringen und zu sagen, lass es uns jetzt mal in Ruhe versuchen und alle Fokus darauf.
Ja.
Hört sich für mich sehr erfolgsversprechend an.
Und ich darf mich auch nicht selber zum Engpass machen. Ne?
Ja.
Ich glaube, das ist auch ganz entscheidend.
Total.
Dieses Thema, so jede Entscheidung geht über meinen Tisch, damit ich alles unter Kontrolle Kontrolle habe, führt dazu, dass man einfach langsam wird in der Organisation.
Ja, total.
Und sich selber zum Bottleneck zu machen, ist auch ein großes
Risiko. Wo wir wieder am Anfang waren, als du sagtest, so ein bisschen Orientierung, aber dann gemeinschaftlich, was wollen wir in den nächsten 3 Monate erreichen? Aber dann los, macht es sozusagen, aber es ist nicht...
Das macht es und redet miteinander, nicht? Ja. Das ist ja auch mal, nicht? Also kommt nicht zu mir, um ein Problem zu lösen, was deinen Kollegen betrifft oder so, sondern rede mit deinem Kollegen, bitte, direkt.
Okay, cool. Vielleicht noch eine letzte Frage ganz zum Abschluss. Was würdest du den anderen, vor allen Dingen auch jungen Führungskräften raten, die jetzt so vielleicht wie du vor, ich weiß nicht, wie lange das her ist, 20 Jahre oder sowas, sagtest du, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe.
40.
Als du bei Chivo sozusagen dort an den Start gegangen bist. Also was würdest du jungen Führungskräften raten, die jetzt diese Verantwortung bekommen von ihrem Chef oder im Kontext und auch in dieser Zeit, in der wir heute sind? Was würdest du ihnen mitgeben, wenn sie dich fragen würden, hey Alex, an was soll ich denken? Was wäre wichtig auf meinem Weg? Gibt es da was dir so durch den Kopf geht, wenn du ihm einen Rat geben dürftest?
Ja, ein bisschen, also verkrampfe nicht, vertraue dir. Jemand, der dir einen Job gibt, dich ins kalte Wasser schmeißt, der sieht ja etwas in dir, was dieses Vertrauen rechtfertigt. Und deswegen nimm das auch als, ich sag mal, als Vorschuss für dein Selbstbewusstsein, weil das hilft, eben genau diese Gelassenheit zu entwickeln und nicht in Panik zu verkrampfen an irgendwelchen Themen.
Und auch den Mut, den du vorhin angesprochen hast, Dinge auszuprobieren.
Ja, und Mut muss ja nicht Leichtsinn sein.
Oh nein, nein. Ne? Sondern, das ist genau, das ist der Unterschied.
Mut heißt ja nur machen, loslegen. Im Zweifel auch nicht genau dieses Thema, also nicht um Erlaubnis fragen, sondern lieber hinterher sagen, war nicht hundertprozentig richtig, aber...
Wichtiger Punkt, ich will an dieser Stelle noch einmal ganz kurz darauf hinweisen, weil also auch, dass ich diese Unterscheidung sehr wichtig finde. Mut ist eben nicht Leichtsinn. Und der Unterschied zwischen beiden ist, bei Leichtsinn ist irgendwie auch die Unkenntnis oder man kann nicht einschätzen, was eigentlich die Risiken sind.
Ja.
Das ist für mich leichtsinnig. Mutig heißt ja, ich gehe einen Weg, ich weiß, damit sind Risiken verbunden. Ich habe irgendwie ein Gefühl, was diese Risiken sein können, aber ich gehe diese Risiken bewusst, gut abgewogen, auch für den Fall, dass es schief geht, in Kauf. Und das ist für mich was anderes als Leichtsinn, hasardeurmäßig einfach durch die Gegend zu schießen.
Absolut. Naja, und im Zweifel auch Verantwortung übernehmen, auch wenn es schief geht.
Total. Ja,
also auch dafür gerade stehen. Ich hoffe ja, dass heutzutage das in den allermeisten Managementkulturen sich durchgesetzt hat, dass Menschen, die zu ihren Fehlern stehen, im Zweifel höher angesehen werden als diejenigen, die immer sagen,
total. Ja, sehr gut. Wunderbar, das war ein schöner Abschluss. Alex, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank für deine Gedanken und deine Erfahrungen. Und ja, sehr lass gerne. Uns noch einmal kurz anstoßen auf diesen besonderen Podcast.
Hat Spaß gemacht.
Dankeschön.
Ja, danke.